0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
It's getting hot in here. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Special hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den Hamburg European Open. Wir sind immer noch in Hamburg. Ich bin noch in Hamburg. Mein Name ist Andreas Thies und Philipp ist noch nicht dabei. Mit dem mache ich die Sonntagssendung. Mit dabei ist weiterhin der Kollege Florian Heer von TennistourTalk.com, mit dem ich immer die Challenger Corner mache. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Es ist sehr, sehr heiß geworden. Wir haben gestern eine ganze Menge dann auch Doppel geschaut. Es gab für einen Ground Pass, gab es gestern exzellente Doppel zu sehen, 7 an der Zahl. So richtig lange konnte man es gestern allerdings nicht in der Sonne aushalten. Es gab für das Zverev-Match gab es noch, oder die Zverevs haben gestern gespielt, gab es noch sehr viele Schattenplätze. Später gab es die gar nicht mehr. Es ist schon relativ schwer gefallen, gestern beim Tennis nur zuzuschauen.
Ich war es ein bisschen gewohnt über die letzten Wochen. Ich war in Antalya, ich war in Umag, da kommt jetzt Hamburg auch noch mit dazu. Das heißt, ich war schon etwas an die Bedingungen gewohnt. Aber klar, wenn du da sitzt den ganzen Tag, ist natürlich schon tough.
Es war auf jeden Fall tough und wir haben gestern, wir wollen ein bisschen den Fokus auf Doppel legen. Gestern haben unter anderem dann ja auch Alexander und Mischa Zverev gespielt in ihrem Match gegen Julian Lenz und Daniel Masur, haben das Match verloren, 11-9 im Match-Tiebreak. Alexander Zverev hat es mit einem Doppelfehler beendet, dieses Match. Das war insgesamt keine gute Leistung von den Zverevs, aber was wir sagen können, die beiden haben schon die Massen angezogen. Der Court M1 war bis auf den letzten Platz voll.
Das Doppel lebt, kann man sagen. Das ist ja auch so ein bisschen Grandstand-Atmosphäre, die es dort noch gibt. Dieser Court ist teilweise nicht ganz im Schatten, aber er ist im Zuge noch diese Center Courts und dann hat man so noch diese alte Grandstand-Atmosphäre, finde ich, die sich dort eben auch sehr gut ergibt und da hat das gepasst. Es war volle Ränge und natürlich hier mit den zwei Local Heroes, die Stimmung war exzellent, da kann man sagen, ja, auch Doppel kann noch die Massen begeistern.
Zusätzlich kam noch dazu, dass das Match zwischen Andrei Rublev und Casper Ruud die Massen nicht so angelockt hat, obwohl es ein sehr gutes Match war. Wir haben Teile davon gesehen. Aber die Zverevs haben gestern schon so die Leute angelockt. Sie haben das Match verloren. Mischa Zverev machte noch nicht den 100% fitten Eindruck. Alexander Zverev hatte auch wieder Probleme mit seinem Aufschlag. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann hinterher beide gesagt haben, ja gut, Sascha will jetzt hier noch das im Einzel eine ganze Menge erreichen. Sie haben Niederlagen vielleicht schon mal schlimmer hingenommen als die gestern.
Klar, das Fokus ist, das Doppel ist jetzt nicht ihr primärer Fokus, aber ich glaube, sie wollten dieses Match gewinnen. Sie wollten natürlich beide hier so lange wie möglich auch im Turnier bleiben. Mischa hat gesagt, dass er nicht fit ist, hat er im Anschluss auch gesagt. Er muss jetzt auch nochmal sich untersuchen lassen, weil er anscheinend wirklich nicht bei 100% ist. Hofft, dass Sascha einfach weiter noch hier bleibt, natürlich bis zum Sonntag im Einzel und ich glaube, er bleibt auch hier vor Ort.
Ist auch Heimatstadt, ne? Da kann man ja auch mal noch mal ein paar Tage bleiben. Die beiden Sieger, Julian Lenz und Daniel Masur, spielen jetzt gerade zur Stunde, wo wir sprechen, gegen Robin Haase und Wesley Kohlhoff. Haase und Kohlhoff haben sich das Match tatsächlich gestern auch angeguckt zwischen den beiden Zverevs und Julian Lenz und Daniel Masur und haben gerade eben den ersten Satz gewonnen. Wir wollen aber so ein bisschen mehr Fokus legen auf das Match von Kevin Kravitz und Andreas Mies gegen Roman Jebabi und Matvei Middelkoop. Die haben gestern gegeneinander gespielt und wir können sagen, seit dem French Open-Sieg hatten Kevin Kravitz und Andreas Mies kein Match mehr gewonnen. Das ist, da muss man nichts groß dran rumkritisieren. Die beiden mussten mit der Situation klarkommen und mit der neuen Situation klarkommen nach dem French Open Sieg, haben dann die Matches verloren in Antalya unter anderem, dann ja auch in Wimbledon gegen Divi Charan und Marcelo Demoliner, gegen die sie schon in München verloren hatten. Es war gestern vielleicht so ein kleiner Neuanfang nach einer, wir können sagen, verkorksten Rasensaison.
Ganz wichtiger Sieg. Ich glaube auch wirklich, um mental da wieder auf Höhe auch zu sein, weil klar, wenn du in so eine Abwärtsspirale, das ist jetzt böse gesagt, aber wenn du mehrere Matches hintereinander verlierst, was die auch nicht gewohnt waren, man darf immer nicht vergessen, die kommen von der Challenger Tour, da waren sie sehr dominant, haben sehr, sehr viele Titel gewonnen. Das heißt, die waren das Verlieren, mehrere Niederlagen hintereinander einzustecken, eigentlich schon gar nicht mehr gewohnt. Und da wieder klar mitzukommen. Da war es ganz, ganz wichtig, so ein Match wie gestern zu gewinnen. Es war nicht irgendein Match. Sie mussten es drehen. Das war richtig spannend am Ende. Sie mussten auch einen Matchball abwehren, hat sich selber schwer getan, ihre eigenen Matchbälle zu verwerten. Und ich glaube, da war es ganz wichtig, da als Sieger vom Platz zu gehen.
Wir haben in der Pressekonferenz hinterher die Möglichkeit noch gehabt, mit Kevin Karwitz und Andreas Mies zu sprechen. Und ich hatte die Frage gestellt, ob sie sich selber so ein bisschen dann auch Druck gemacht haben. Und Andreas Mies hat folgende Antwort gegeben, ist ein bisschen länger. Aber ich glaube, sie ist ganz bemerkenswert.
Ja, klar, wir haben auch eben noch länger zusammengesessen, dann auf dem Platz direkt nach dem Spiel. Und wir haben auch jetzt darüber gesprochen. Ja, es ist einfach so eine Last, die jetzt einfach von dir fällt. Nicht so einfach gewesen, jetzt nach dem Erfolg in Paris dann den normalen Touralltag wieder aufzunehmen. Ich meine, ist noch nicht so lang her, aber wenn du jetzt ein paar Mal in der ersten Runde verlierst, auch wenn es auf Rasen war, machst du dir automatisch dann so ein bisschen Gedanken, weil wir hatten, seit wir zusammenspielen, nie eigentlich mal so eine Phase, wo wir erste Runde verloren haben. Ich glaube, seit anderthalb Jahren war das, wir haben vor der Rasensaison, jetzt haben wir, glaube ich, zweimal in der ersten Runde verloren und jetzt auf einmal nach Paris dreimal hintereinander und dann denkst du so, was ist denn jetzt los auf einmal? Und wir wissen natürlich auch, dass das immer passieren kann im Doppel. Es geht so schnell. Ich meine, wir haben es auch heute wieder gesehen, wie schnell das Momentum hin und her dreht. Und klar hatten wir so ein bisschen, haben wir jetzt auch ein bisschen Druck verspürt. Wir haben zwar uns gesagt, dass wir einfach ja locker weiterspielen müssen und wir haben so viel Qualität eigentlich, dass wir wissen, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir auch wieder Sieger einfahren. Aber wenn du ja klar machst du dir so ein bisschen Gedanken und hast dann auch und es war einfach extrem wichtig, dass wir heute mal wieder dann Sieg eingefahren haben und schön zurück auf der roten Asche zu sein, haben wir gute Erinnerungen dran und jetzt hoffen wir dass es erfolgreich weitergeht, ja.
Ich habe nicht damit gerechnet mit dieser Antwort, aber die beiden haben wirklich dann auch gesagt, ja, wir mussten uns jetzt mal wieder beweisen und wir standen unter Druck und wir haben das Tennisspiel nicht verlernt, aber nach drei Erstrunden-Niederlagen hintereinander, sowas mussten wir dann auch erstmal mit umgehen oder damit mussten wir erstmal mit umgehen und ich fand das bemerkenswert, wie offen Andreas Mies dann auch damit umgegangen ist, dass er selber eine höhere Erwartungshaltung an sich jetzt hat und dass die Erwartungshaltung natürlich auch von außen so ein bisschen kommt. Die Pressekonferenz war gestern gesteckt voll.
Ja, da waren ein Haufen Leute da. Ja. Und gut, Andreas ist, glaube ich, ein Typ, dem macht es auch Spaß. Mhm. Der macht diese Medienarbeit tatsächlich sehr gerne. Er ist, glaube ich, kann man sagen, der kommunikativere der beiden, der offenere. Aber ja, also das ist natürlich, hat sich viel verändert. Die haben das aber sehr, sehr gut aufgenommen, sind weiterhin auch sehr, sehr locker geblieben, sehr, sehr natürlich geblieben. Ne? Also auf keinen Fall irgendwie abgehoben oder in irgendeiner Weise sich da jetzt von den neuen Sphären da in Paris in andere Gefilde haben leiten lassen. Also das funktioniert weiterhin sehr gut. Klar, sie müssen jetzt sportlich da in der Spur bleiben, aber ich glaube, sie haben auch eben erkannt und gesagt, okay, klar, jetzt sind wir Grand Slams Champions. Das ist eine Sache, die müssen wir jetzt auch annehmen. Die Gegner wissen das jetzt vor allem eben auch. Ja, sie haben eben auch gesagt, dass die ihre eigenen Matches jetzt dann auch mehr analysieren, mehr schauen, wo liegen tatsächlich die Schwächen. Das heißt, wenn du natürlich von der Challenger-Tour kommst und dann gegen die ATP-etablierten Doppel spielst, dann wissen die oft nicht genau, was da passiert. Der Überraschungseffekt ist einfach ganz ein anderer. Man läuft unterm Radar und das kann eben ein Vorteil sein. Und diesen Vorteil, den sind sie jetzt natürlich bis zu einem gewissen Grad, denke ich mal, los. Jeder weiß, wer sie sind und sie haben sich den Status erarbeitet, zurecht erarbeitet und ist wie so oft, ja, also ist manchmal einfacher, irgendwie an die Spitze zu kommen, aber sich dort oben zu halten. Das ist dann die eigentlich wahre Herausforderung in der Regel.
Es ist ja auch, es ist ja über Nacht gekommen, dieser Erfolg. Ich meine, wir haben mit den beiden, oder du hast mit den beiden in München gesprochen, ich habe mit den beiden in München gesprochen. Damals ging es darum, ja, wir wollen ein paar Runden gewinnen in Frankreich, mal schauen, wie es läuft. Dann haben sie auch selber erzählt, ja, erst hat Andreas Mies noch ein Future in Troisdorf gespielt, nicht mit Kevin Krawitz, aber dann sind sie zum Challenger nach Heilbronn gefahren und dann von da aus direkt zu den French Open. Dieser Erfolg kam wirklich über Nacht und das dann anzupassen, dann ja auch die öffentliche Wahrnehmung, die eine komplett andere geworden ist mit Sportstudioauftritt und so. Ich habe mit Kevin Krawitz Anfang des Jahres in Melbourne gesprochen. Der hatte damals gesagt, ja, wir wollen in die Hauptfelder kommen und dann irgendwann auch in die Masters-Turniere kommen. Das haben sie jetzt alles erreicht, aber das ist, glaube ich, ein bisschen schneller auch gegangen, als sie dann auch selber dann auch gedacht haben. Und sich dann diesen Anpassungsprozess, der ist vielleicht dann auch ein bisschen länger dann.
Ja, in München war das schon ein Thema. Da hieß es zuerst, in die 500er reinzukommen, in die Masters. Das waren so die ersten Ziele, die sich gesteckt hatten. Natürlich mit der Geschichte in Paris konnte kein Mensch rechnen. Die Troisdorf-Geschichte, die war, glaube ich, ein mehr oder weniger Zufallsprojekt. Ja. Das war da dann mit dem alten Kumpel irgendwie gespielt bei seinem Heimatverein. Also da von der Futures-Ebene haben sie sich ja schon ein bisschen länger verabschiedet gehabt. Aber dann eben auch Heilbronn gespielt. Und da habe ich dann auch nochmal mit ihnen gesprochen gehabt, wo sie da waren, wo es dann eben als nächstes mehr oder weniger dann gleich nach Paris ging und gesagt haben, ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen rumgeschägert und gesagt, ja, vielleicht wird es was mit der zweiten Woche. Und ja, dass das natürlich passiert, dass damit konnte kein Mensch rechnen. Und ja, ist jetzt eine völlig neue Situation, aber ich glaube, sie dürfen sich auch selber nicht zu viel Druck machen. Ja, also weiterhin einfach unbedarft an die Sache da rangehen. Ich glaube, das ist ihre große Stärke gewesen und die sollten sie auf keinen Fall aufgeben.
Ich habe Kevin Kravitz dann auch nochmal gefragt, ich glaube Andreas Mies hat die Frage dann beantwortet, wie es denn jetzt anpasst, beziehungsweise wie man die Ziele dann auch fürs zweite Halbjahr anpasst und wie man dann jetzt auf die Turnierplanung eingeht. Und darauf hat Andreas Mies hat auch nochmal geantwortet.
Ja, wir mussten unsere Ziele so ein bisschen modifizieren, ne? Zwangsläufig. Ja. Das ging natürlich auch alles jetzt sehr schnell. Das hat uns auch selber überrascht, wie schnell wir jetzt den Sprung da auf die ATP-Tour gemacht haben. Und ja, unser Ziel war es erstmal, als wir angefangen haben zu spielen letztes Jahr, war das Ziel, so schnell es geht, auf die ATP-Tour zu kommen. Und da muss man ein bisschen Geduld aufbringen, weil du musst ja viele Challenger gewinnen und immer gut spielen, dass du dann irgendwann die Chance kriegst. Das haben wir dann irgendwann geschafft. Und jetzt war das nächste Ziel quasi, in die Grand Slams reinzukommen. Und da, wenn du dann da drin bist, wäre es natürlich optimal, wenn du da das eine oder andere gute Ergebnis machst, dass du regelmäßig in diese Turniere reinkommst. Und das haben wir dann mit unserem zweiten Grand Slam überhaupt dann ja, in French Open nicht so schlecht gemacht. Und jetzt sind wir genau das Ziel war dann auch, in alle Turniere reinzukommen, nicht nur in die Grand Slams, sondern auch in die Masters 1000, wo die Felder kleiner sind. Und das haben wir jetzt ja damit auch geschafft. Und jetzt es ist einfach schön, mal einen schönen Turnierplan zu machen, sich die Turniere aussuchen zu können. Vorher haben wir mal geguckt, wo kommen wir ins ATP rein. Da haben wir vielleicht dann noch last minute irgendwie on-site gemeldet, um vielleicht da noch reinzurutschen oder da. Jetzt kannst du einfach planen, wie du willst. Sagen, okay, wir spielen jetzt Hamburg, dann spielen wir Washington nächste Woche 500er und spielen nicht Kitzbühel. Wir wollen die großen Turniere spielen, spielen dann die Masters. Und das war jetzt das nächste Ziel und dann bei den großen Turnieren gut zu spielen und dann mal schauen, was am Ende des Jahres auf der, ja, was wie es aussieht dann, ja.
Es muss wirklich eine Erleichterung sein zu sagen, okay, wir können uns jetzt einen Turnierplan basteln, genau wie wir möchten. Dieser Grand Slam gibt ja nicht nur finanzielle Freiheit, er gibt die Freiheit, einen Turnierplan wirklich so zu erstellen bis Ende des Jahres, dass du von vornherein weißt, in die Turniere kommen wir rein, da müssen wir keine, wenn es eine Qualifikation gäbe, müssten wir nicht mal Qualifikation spielen, sondern wir sind komplett drin und bis Ende des Jahres wissen wir, was wir wann zu tun haben. Muss eine unglaubliche Erleichterung sein.
Das ist eine der großen Problematiken im Doppel, dass wenn du unterschiedlich auch gerankt bist, dass du dann eben auch nicht gleichzeitig in die gleichen Turniere mit reinkommst. Dazu ist es auch im Moment noch so, dass Kevin seine Einzelkarriere auch nicht vollkommen vernachlässigt. Der hat in Antalya eben zum Beispiel auch seinen ersten Main-Draw-Qualifikation geschafft und deshalb ist da auch zum Auftritt im Doppel noch gekommen, dass sie Antalya auch noch gespielt haben, was im Nachhinein ja für ihre eigene Turnierplanung als nicht besonders optimal empfunden haben. Aber klar, das ist jetzt der große Vorteil, dass wenn man ein festes Team ist, mit dem man gemeinsam Erfolge hatte und eben hat, dass man jetzt auch gemeinsam diese Turniere spielen kann. Bei vielen anderen Doppeln ist es, oder Spielern, die im Doppel unterwegs sind, ist es einfach so, man muss immer Rücksicht nehmen auf den Partner. Der eine kommt in das Turnier rein, der andere vielleicht in das. André Begemann habe ich dazu mal angesprochen, in Heilbronn, der hat gesagt, das ist unglaublich schwierig, der muss dann immer mit seinem Telefonbuch da schauen, ja, also wer könnte da irgendwie passen, ja, dass ich da in die jeweiligen Turniere reinkomme. Das ist so eine der großen Herausforderungen, die, glaube ich, die du als Doppelspieler dann eben hast, wenn du keinen festen Partner hast.
Aber sie haben den ersten wichtigen Sieg nach den French Open und nach der in Anführungsstrichen verkorksten Rasensaison haben sie jetzt unter Dach und Fach gebracht. Sie haben gestern gegen Jebavi Middelko, nur brauchten sie 4 Matchbälle, haben einen Matchball abgewehrt im Champions Tiebreak und Match Tiebreak, haben mit 12-10 dort gewonnen, treffen jetzt heute im Laufe des Tages auf Pablo Cuevas und Nicolas Jarry. Die haben gestern in einem unterhaltsamen Match Leonardo Mayer und Horacio Ceballos besiegt, 6-3, 6-4. Cuevas und Jarry, zwei exzellente Einzelspieler. Da hat gestern dann auch Andreas Mies oder Kevin Kravitz gesagt, die müssen wir mit unseren Doppeltaktiken schlagen.
Ja, das ist ganz interessant, weil man versucht, wenn es Einzelspieler oder primär Einzelspieler sind, man muss natürlich sagen, die spielen auch viel Doppel, die beiden, aber wenn es doch eher primär Einzelspieler sind, dann fühlt sich der eine oder andere dann am Netz doch tatsächlich nicht ganz so wohl. Das heißt, die versucht man aus der Comfortzone rauszuholen. Man versucht, lange Grundlinienduelle zu vermeiden, weil das in der Regel dort die Einzelspieler in Anführungszeichen einfach besser sind, und versucht sie eben mehr in kurze Ballwechsel in dieses Volley-Spiel damit reinzunehmen, weil das ist oft der große Vorteil für die Doubles-Cracks.
Jan Lennart Struff und Tim Pütz haben gestern auch gespielt. Die haben gegen Daniel Altmaier und Johannes Hertheis gewonnen. 6-4, 6-2. Das war eher eine klare Geschichte. Im ersten Satz hatten sie ein paar Probleme. Im zweiten Satz war es dann nicht mehr das Problem. Die spielen heute im Laufe des Tages. Später abends spielen sie gegen Ivan Dodig und Mate Pavic. Jan Lennart Struff muss dann ja auch noch Einzel heute spielen. Das werden wir heute auch noch im Laufe des Tages sehen. Und Ivan Dodig, Mate Pavic sind hier an 1 gesetzt, haben gestern Jeremy Chardy und Richard Gasquet besiegt. Wir haben noch ein paar Sachen zum Einzel zu besprechen. Gestern gab es dann natürlich auch ein paar Achtelfinals im Einzel. André Rublev hat gegen Kaspar Rüud gewonnen. 3-6, 7-5, 6-3. Wir haben viele Teile von diesem Match gesehen. Anderthalb Sätze sah es so aus, als ob Kaspar Rüud das komplett im Griff hätte. Er hatte eine bessere Sandplatzsaison in diesem Jahr als André Rublev. Aber Rublev konnte das dann noch umdrehen. Und die Vorhand von André Rublev ist schon beeindruckend, oder?
Ja, war ein ziemlich cooles Match. So Counterpunching aus allen möglichen Ecken des Courts. Und ja, man merkt, dass Rublev ein Spieler ist, der einfach auch wirklich von jeder Position auf dem Platz die Möglichkeit hat, wirklich einen Winner zu schlagen. Er wirkt ja sehr schlank, jetzt nicht mit irgendwie der größten Power von seiner körperlichen Art her ausgestattet, aber da ist ein richtiger Bums dahinter.
Absolut. Nicolas Basilashvili hat gestern Abend das Abendmatch gewonnen gegen Juan Ignacio Londero. 6-4, 3-6, 6-3. Er ist der Titelverteidiger, trifft jetzt auf Jeremy Chardy. Der hat gestern gegen Richard Gasquet 7-6, 7-5 gewonnen. Das war eine knappe Geschichte. Chardy gegen Basilashvili ist ein Viertelfinale. Das andere ist das von André Rublev gegen Dominic Thiem. Dominic Thiem hat gestern gegen Marton Fucsovics gespielt. Thiem und Fucsovics haben im ersten Satz über eine Stunde gebraucht, bis Thiem dann mit 7-5 gewonnen hat. Der zweite ging dann mit 6-1 an Thiem. Da hatte er dann irgendwann Fucsovics geknackt. Aber der erste Satz, das war eine ganz, ganz zähe Angelegenheit. Thiem hat unglaublich viele Breakbälle vergeben. Er hat sehr lange gebraucht, um Fucsovics zu knacken. Als er ihn dann geknackt hatte, dann war es eine relativ schnelle Geschichte. Das ist 1,35, glaube ich, ausgegangen. Der zweite Satz hat keine halbe Stunde mehr gedauert. Aber im ersten Satz, das war schon ziemliche Steineklopfen.
Aber auch zu erwarten. Weil der gute Marton ist ja auch einer, der da gut gegenhalten kann. Und Thiem hat sich als Leben ein bisschen schwer gemacht, dadurch, dass er die Breakchancen nicht genutzt hat. Das war auch so der einzige Kritikpunkt, glaube ich, den er dann im Anschluss tatsächlich hatte. Am Ende war es aber eine souveräne Geschichte. Der zweite Satz, der ging wirklich, war ganz schnell vorbei, konnte man gar nicht so schnell hinschauen. Und so gesehen, glaube ich, kann er echt zufrieden sein. Ist ja auch wichtig, hier bei den Bedingungen in der Hitze hier dann auch möglichst nicht zu lange auf dem Platz zu stehen. Ja, also Chardy zum Beispiel, der war ja auch ziemlich geplättet nach seiner Geschichte da gegen Gasquet. Und er hat im Anschluss dann an sein Match auch gesagt, ich bin richtig froh, dass es nicht in den dritten Satz gegangen ist, weil ich glaube, jede Minute, die du dir hier auf dem Center Court heute oder diese Woche da einfach ersparen kannst, da bist du froh drum.
Und er hat, wie gesagt, ja auch gestern noch Doppel gespielt. Ich habe Dominic Thiem gefragt, weil er gestern Opfer eines Aufschlags von unten von Marton Fucsovics war, wie er Aufschläge von unten sieht. Und das war seine Antwort darauf. Marton Fucsovics hat vorhin mit einem Aufschlag von unten einen Punkt gemacht, hat sich hinterher dafür entschuldigt. Hätte er sich entschuldigen müssen, beziehungsweise soll er sich entschuldigen? Wie stehen Sie zu den Aufschlägen von unten?
Na, ich finde, er hätte sich nicht entschuldigen müssen. Ich habe halt so eine... manchmal eine Angewohnheit, dass ich auf die Seiten schaue, wenn ich mich auf den Return vorbereite, und er hat genau in dem Moment serviert. Ich glaube, ansonsten hätte ich den Aufschlag zurückbekommen, und ich habe auch immer gesagt, wenn das als Taktik angewandt wird, ist völlig in Ordnung. Also, weil es gibt wirklich Situationen, wo es, vor allem wenn Leute von sehr weit hinten returnieren, so wie ich selber auch, oder ein Nadal irgendwann einmal, wenn die einen guten Rhythmus bekommen, returnieren sie alles rein, selbst wenn es mit 2,20 servierst, und dann einmal so einen leichten Wechsel reinbringen, ist sicher nicht verkehrt, und deshalb ist komplett in Ordnung. Wenn man jetzt das dazu benutzt, den Gegner zu verhöhnen, dann ist natürlich eine andere Geschichte. Aber manchmal kann es echt ein guter taktischer Zug sein.
Ich könnte mir vorstellen, oder beziehungsweise ich möchte jetzt, dass wir dieses Thema, ist der Aufschlag von unten unfair oder nicht, dass wir das endgültig begraben, weil Dominic Thiem sagt, es passt für ihn, solange der Gegner nicht verhöhnt wird, ist es völlig in Ordnung.
Dominik ist aber auch der Nice Guy. Ja, nein, also ich bin da, ich sehe das ganz genauso. Ich finde, das ist ein legitimes Mittel, das ist eine legitime Waffe auf dem Court. Warum sollte das anders bewertet werden als ein Stop? Wenn das eben nicht tatsächlich dazu führt, dass man damit in irgendeiner Weise den Gegner vorführen möchte. Aber wenn halt ein Nadal oder wenn halt ein Team hinten in den ersten Plätzen der Zuschauerränge stehlen, ja, dann bitte.
Absolut. Und Thiem hat es ja auch selber gesagt. Er hat gesagt, wenn Nadal und auch ich, wenn wir einen Return-Rhythmus bekommen, dann returnieren wir alles weg, was da hinten dann ankommt, auch wenn wir zwischen den Linienrichtern stehen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm, wie er das dann gestern gesagt hat. Er hat gesagt, das ist für mich völlig in Ordnung, wenn man den Rhythmus des Return-Spielers so ein bisschen brechen möchte, ohne ihn zu verhöhen, ist das für ihn völlig in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, es ist eine Mode geworden in den letzten Monaten und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Aufschlag halt jetzt quasi ins Normalprogramm übernehmen können und dass wir sagen können, Leute, es ist okay für alle.
Wenn du Challenger-Matches öfters siehst, ja. Sehr, sehr oft. Mhm. Tatsächlich wird es inzwischen dort fast zu einem regulären Schlag. Ja, ist ein bisschen zu viel, aber das ist dort schon öfters eingesetzt. Und ich glaube, das wird sich dann auch auf ATP-WTA-Ebene, mal schauen, was die Mädels machen, aber wird sich das, glaube ich, dann auch weiter etablieren.
Absolut. Wir haben kein Problem damit. Das haben wir jetzt dann auch geklärt. Philipp hat auch schon gesagt, dass er kein Problem damit hat und die meisten Spieler haben damit dann auch kein Problem. Nick Kyrgios hat für eine Modeerscheinung im Herrentennis gesorgt. Mal schauen, wie das weitergeführt wird. Das war unser kleiner Überblick hier jetzt über das Geschehen des gestrigen Tages. Heute gibt es nochmal einen Großkampftag, auch aus deutscher Sicht. Jan-Lennard Struff spielt, Alexander Zverev spielt sein Zweitrundenmatch noch gegen Federico Delbonis heute, Rudi Mollecker gegen Fabio Fognini heute am Abend, dann haben wir noch Krawitz-Mies. Also für Leute, die hier dann jetzt heute nochmal sind und Tickets haben, ist das nochmal ein richtig, richtig feiner Tag zum Tennis gucken. Das war unser kleiner Überblick. Die reguläre Sendung gibt es am Sonntag bzw. am Montag mit Philipp Joubert dann auch wieder. Ich sage für heute Tschüss aus Hamburg und wie gesagt, den nächsten Podcast gibt es dann direkt aus München wieder bzw. von zu Hause. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.